Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute heute Vormittag mit Friedrich Müllen. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Köster.
Sie sind von der Soko Tierschutz. Die gibt es seit 8 Jahren inzwischen. Und durch die vermehrten Covid-19-Fälle in Schlachtbetrieben wird sichtbar, wie Mensch und Tier ausgebeutet werden. Wir wollen heute Vormittag über die Tiere sprechen. Und Sie arbeiten daran, um Verstöße gegen Tierschutz sichtbar zu machen. Können Sie mal ein aktuelles Beispiel Ihrer Arbeit nennen?
Also ganz aktuell nicht, weil das ist noch geheim. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, wir hatten letztes Jahr einen großen Milchviehbetrieb in Bad Grönbach, wo der als Musterbetrieb galt. Also wo man gesagt hat, fuhren sogar Bauern hin, Jungbauern, um zu sehen, wie es geht. Und dort ist es uns gelungen, mit Hilfe von versteckten Kameras zu dokumentieren, wie Tiere halt zum Beispiel hinter den Treckern hergeschleift wurden, wie Tiere zum Sterben grausam liegen gelassen wurden. Also furchtbare Misshandlung. Und damit wollen wir den Menschen die Informationen geben, die sie brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Weil nur die grünen Kühe auf der Butter, die reichen nicht.
Aber Sie sagten gerade auch versteckte Kamera. Was bedeutet das für Ihre Arbeit? Arbeiten Sie illegal?
Illegal nicht. Nach deutschem Recht sind diese Sachen durchaus zulässig. Natürlich lotet man gewisse Grenzbereiche aus. Aber unsere Hauptdisziplin sind Undercover-Recherchen und Whistleblower. Das heißt, wir schleusen Leute in Betriebe ein, die dann da selber ausgebeutete Arbeiter sind, aber eben mit einer kleinen Kamera. Oder Insider aus den Betrieben wenden sich direkt an uns und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Bitte helft uns oder mir, diesen Betrieb oder meinen Chef oder diesen Tierquäler zu stoppen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste bei uns. Also die meisten Tipps kriegen wir von Tiertransportfahrern, Schlachtern, Landwirten selber.
Können Sie diesen Fall aus Bad Grönbach noch mal näher schildern? Denn im Unterallgäu und im Allgäu insgesamt hat das ja dann auch eine Kettenreaktion ausgelöst.
Genau, also das Allgäu gilt ja schon so ein bisschen als die Idylle. Also es gibt so ein paar Gegenden. Ich komme ja aus dem Chiemgau, auch in Bayern habe ich lange gewohnt. Das ist auch so eine Gegend, wo man denkt, da ist die Welt noch in Ordnung. Allgäu genau das Gleiche. Kühe auf der grünen Wiese. Aber Allgäu ist eben ein Hotspot der Milchindustrie. Es gibt sehr viele Betriebe. Es gibt da hunderttausende Kühe, ganz wenige Veterinäre, die das betreuen und überwachen sollen. Und dementsprechend dachten die Leute, da ist die Welt in Ordnung. Und wir wollten einfach mal zeigen, wie sieht es wirklich im Allgäu aus. Die meisten Tiere sind da nach wie vor angekettet, können sich nicht einmal umdrehen. Die sogenannte Anbindehaltung. In einer Zeit, wo Käfighühner verboten sind, darf man eine Kuh so anketten, dass sie sich nicht umdrehen kann. Und in diesen Großbetrieben, den sogenannten Laufstellen, denkt man ja, geht's besser zu. Und der Fall Bad Grönbach zeigte eben, diese Laufstelle sind nichts anderes als gigantische Massentierhaltungen für Kühe mit allen katastrophalen Folgen der Massentierhaltung.
Wie sieht es ein Jahr danach in diesem Betrieb aus? Auch das haben Sie dokumentiert.
Dieser Betrieb ist ein Jahr danach mehr oder weniger identisch. Er will sogar expandieren in Baden-Württemberg. Der betreibt nämlich einen Zweithof in Baden-Württemberg und der soll sogar erweitert werden. Also eigentlich, es gab zwar Riesen-Razzia da und es gab eine Riesen-Aufruhr in der Bevölkerung und in den Medien, aber der Betrieb ist dadurch schadlos geblieben. Die Leute, die zum Beispiel der Juniorchef, der da mit einem Metallgegenstand auf eine Kuh eingestochen hat, mehrmals, die nicht gehen konnte, der ist nach wie vor für die Tiere damit verantwortlich. Und das ist natürlich schon Ernüchterung pur.
Woran liegt das?
Naja, too big to fail. Also dieser Betrieb, kleine Höfe macht der Staat schon gerne mal zu, ist auch dann gut, weil viele dieser kleinen Höfe, da sind alte Leute völlig überfordert und die Ketten wachsen in die Kühe ein, also beziehungsweise die Kuh wächst über die Kette und das ist dann ein grauenhaftes Bild. Aber dieser Großbetrieb in Bad Grönbach, der hat ja 3000 Kühe. Und da kommt dann noch Jungvieh und alles Mögliche dazu insgesamt und viele weitere Höfe, die der zukauft. Den kann man nicht einfach zumachen, weil was macht das Landratsamt mit so vielen Kühen? Ist wie bei den Banken. Wenn was zu groß ist, kann man es nicht stoppen.
Und dennoch gibt es ja auch Gesetze. Wir schauen da gleich mal drauf, wie die Behörden vorgehen. Wir haben auch Ihre Arbeit sichtbar gemacht. Und zwar bei uns auf swr1.de gibt es einige Beiträge mit dem Hinweis, das sind schlimme Bilder, die einen dort erwarten. Dennoch lohnt es sich, diese Einblicke Ihrer Arbeit zu bekommen. Die Soko Tierschutz, seit 8 Jahren existiert die. Wir wollen auch Sie und Ihre Arbeit kennenlernen. Ich glaube, begonnen hat das bei Ihnen alles durch Ihren Vater, der in der Fleischindustrie tätig war. Was haben Sie dort kennengelernt?
Naja, mein Vater war ein sehr ambitionierter Fleischesser. Da war dann auch mal ein Schafskopf im Kühlschrank und zwar in Gänze und aß gerne Sachen, die andere Leute wahrscheinlich nicht mal ahnen würden, dass man sie essen kann und hatte natürlich beruflich damit zu tun. Da habe ich erstmal eher von profitiert, weil ich mich immer furchtbar gefreut habe, wenn der von der Fleischfabrik so einen ganzen Karton Würste mitgebracht hat, weil ich habe ja Fleisch genauso geliebt, ohne Nebenspeise. Aber irgendwie, er hat natürlich Sachen erzählt, die mich so hellhörig gemacht haben. Hat erzählt, er kam mal in eine Lagerhalle, da waren lauter ungekühlte Fleischabfälle drin. Und dann meinte er, ist wohl fürs Tierfutter. Und dann meinte die, nee, das kommt noch in die Wurst. Okay. Und ja, also da denkt man dann so, ups.
Was hat es dann in Ihnen ausgelöst? Was haben Sie dann gemacht?
Ja, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch, teilweise unangenehm neugierig und dementsprechend hat mich das neugierig gemacht. Ich habe auch natürlich immer mal wieder Fernsehberichte gesehen, die kamen damals vielleicht einmal im Jahr und nicht einmal die Woche wie heutzutage und habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt, fahre mir mal zu Ställen hin und gucke ich mir das mal an. Und ein Putenstall in Schönerahm um die Ecke, da habe ich schon in Bayern gewohnt, hat mir dann die Augen geöffnet, weil was ich da in der Mülltonne gesehen habe und auch die Tiere, die halt wirklich entsetzlich verstümmelt waren, dachte ich, okay, das reicht, das muss ich jetzt irgendwie fotografieren und so begann meine investigative Laufbahn.
Haben Sie dann von heute auf morgen kein Fleisch mehr gegessen?
Jein, also da ich Fleisch sehr gerne gemocht hatte, war das nicht so einfach, aber wenn ich was mache, mache ich gescheit und ich war damals auch Star Trek Fan und habe gedacht, halt, ich muss es wenn dann so machen wie Mr. Spock, also sehr logisch und es erschien mir einfach logisch, wenn das schlimm ist, dass man es ganz aus dem Leben nimmt und deswegen auf Milch habe ich sowieso weitgehend verzichtet, weil meine Mutter dachte, ich bin allergisch und deswegen war ich dann auch relativ schnell vegan, das ging so innerhalb von ein paar Tagen, die haben dann nochmal mit meinem Lieblingsschinken so einen Rückeroberungsversuch gestartet, meine Eltern, aber den habe ich dann auch abgewehrt.
Wie blicken Ihre Eltern auf die Arbeit, die Sie inzwischen seit 27 Jahren tun?
Also mein Vater lebt nicht mehr, aber war sehr stolz auf mich und hat mir auch schnell geholfen, mit Hilfe seiner Geschäftspartner Zugang zu Brütereien oder anderen Betrieben der Fleischbranche zu finden. Also der war immer sehr fast zu stolz, hat dann manchmal ein bisschen angegeben damit, was mir unangenehm war. Aber meine Mutter, ja, die ist auch stolz, die arbeitet auch selber bei Soko Tierschutz mit bis heute. Wahrscheinlich um mir auch ein bisschen zu helfen, um mich zu schützen. Aber sie hat halt immer Sorge um mich, dass mir was passiert, weil die Arbeit ist halt auch sehr gefährlich.
Inwiefern gefährlich? Also wir erleben das gerade auch hier schon im Studio. Da kommen auch schon die ersten Drohungen. Sie werden als Verbrecher bezeichnet. Das ist etwas, mit dem Sie tatsächlich leben müssen.
Ja, ich bin sehr vorsichtig. Meine Wohnung ist sehr gut videoüberwacht, weil es kann natürlich immer mal sein, ich hatte Versuche, dass mir Leute aufgelauert haben. Ich bin angegriffen worden von jemand mit einer Axt und einer Sturmhaube vermummt. Also das sowas ist passiert. Es ist zum Glück nicht Alltag, aber man lebt mit der Vorsicht. Wenn ich rausgehe, gucke ich erstmal nach rechts und links. Und dementsprechend, meine Mutter weiß natürlich, was das für Risiken sind. Andere Sachen sind, ich bin vor kurzem beinahe von einer Leiter gefallen aus 7 Meter Höhe. Seitdem habe ich jetzt so ein Klettergeschirr. Dann hänge ich zumindest in 7 Meter Höhe.
Wenn Sie Misshandlungen sichtbar machen, wie zum Beispiel im Schlachtbetrieb in Tauberbischofsheim, an wen wenden Sie sich da?
Also eigentlich wäre der natürliche Ansprechpartner die Behörde, das Kreisveterinäramt, die eben den Betrieb überwachen. Aber das Problem ist, wie zum Beispiel in Tauberbischofsheim, stehen die ja bei den Straftaten ohnehin daneben. Also da stand der amtliche oder Amtsveterinär direkt hinter dem Typen, der Tiere im Gesicht und am After den Elektroschocker da reingehalten hat und den unfassbare Schmerzen teilweise 50, 60 Mal hintereinander auf ein Tier und die tun nichts. Und damit ist der Ansprechpartner natürlich für uns gestorben und dann können wir nur mit Hilfe der Öffentlichkeit agieren.
Ja, im Fall von Tauberbischofsheim hatte zum Beispiel dann McDonald's Strafanzeige gegen den Betrieb gestellt. Gleichzeitig wurde McDonald's weiterhin beliefert. Wie passt das denn zusammen? Weil auf der einen Seite wird die Öffentlichkeit benutzt, auf der anderen Seite scheint es sehr scheinheilig zu sein.
Also McDonald's hat einen sehr guten PR-Typen, den kann man da nur loben, weil das war eigentlich ein super PR-Gag. Die Schlagzeile war dann, McDonald's zeigt den Schlachthof an. Warum hat McDonald's den Schlachthof erst angezeigt, als wir sozusagen das aufgedeckt haben und nicht schon vorher, weil McDonald's überhaupt nicht groß daran interessiert ist, was in den Schlachtbetrieben eben passiert. Jetzt ist es sogar so, wir haben versucht, in einen anderen Schlachthof reinzukommen, der für McDonald's arbeitet, und da wollten die eine eidesstattliche Versicherung von unserem Ermittler sozusagen, dass er kein Tierschützer ist. Also wenn das die Schutzmaßnahmen sind, dann glaube ich, dass eher McDonald's daran interessiert ist, Tierschützer auszusperren, als wirklich Tierschutz im Schlachthof zu leben. Das geht ohnehin sowieso nicht. Tierschutz und Schlachthof schließen sich aus.
Aber es gibt natürlich Verpflichtungen, dass Tierärzte Missstände erkennen und abstellen sollen. Warum passiert das so oft nicht?
Naja, das wundert mich, weil eigentlich der Humanmediziner hat den hippokratischen Eid. Was ist beim Tierarzt, der solche Sachen sieht, duldet und teilweise sogar mitwirkt, wie in Tauberbischofsheim, wo man sieht, eine Kuh läuft auf drei Beinen, das eine Bein ist gebrochen, das Tier hat Höllenschmerzen, und der Tierarzt berät die sozusagen noch, wie man die da reintreiben könnte, obwohl man die eigentlich sofort erlösen müsste. Und der Staat blockiert dann noch alles. In Tauberbischofsheim haben wir ja auch die Tierärzte angezeigt, und die Anzeige wurde gegen alle drei Tierärzte eingestellt mit der Begründung, der Staat kann sich ohnehin nicht gegen Schlachthöfe durchsetzen, also kann man auch die Tierärzte nicht dafür verantwortlich machen, wenn sie es nicht machen.
Ja, und darauf haben dann Wirtschaftsrechtler reagiert, Wirtschaftsstrafrechtler wie Jens Bülte zum Beispiel aus Mannheim, und der sagt, ja, die Tierärzte haben aber alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Taten zu ergreifen und im Grunde auch den Betrieb unverzüglich zu schließen.
Genau.
Dennoch passiert es nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, es wäre so einfach. Die Polizei rufen im Zweifelsfall. Sollen die den in Handschellen abführen, wenn man es nicht selber kann? Es passiert nicht aus verschiedenen Gründen. Einerseits Unfähigkeit. Also bei einem Schweinemastbetrieb in Baden-Württemberg war der Typ offensichtlich unfähig. Der hat nicht erkannt, dass daneben noch eine Halle voller schwerst kranker, sterbender Tiere ist. Oder es ist Überforderung. 7 Veterinäre für mehrere Millionen Tiere. Sowas gibt es in Deutschland regelmäßig. Und da kommen ja noch die ganzen Haustiere eigentlich dazu. Oder es ist soziale Korruption. Und das ist das Gefährliche. Die Leute denken immer, auf Facebook schreiben jetzt sicher manche, der Geldkoffer. Nee, der Geldkoffer ist es in der Regel nicht. Es ist so, der Kegelclub, der Lions Club, die Leute kennen sich untereinander, die Kinder gehen gemeinsam auf die Schule, und deswegen tut der Amtliche oder Amtsveterinär natürlich nichts gegen den größten Betrieb am Ort.
Das heißt, wenn man andere oder eine größere Gruppe von Kontrolleuren einsetzen würde, wäre dem Problem geholfen?
Also Soko Tierschutz fordert ja immer schon das FBI für Tiere. Es hat ja einen Grund, warum bei gewisser Kriminalität, besonders organisierter Kriminalität, nicht der Dorfbulle rangeschickt wird, sondern das LKA oder das BKA, weil man eben lokale Verflechtungen umgehen möchte. Der gute Filz, den gibt's überall. Und sowas bräuchten wir auch für Tiere, dass da eben jemand kommt, den der Bauer nicht per Du kennt, der unangemeldet kommt, der gute Kompetenzen hat, der sich gut auskennt. Und sowas muss her.
Sie erleben auch vielfach, dass Tierärzte angegriffen werden. Inwiefern?
Also man denkt ja so, der Beruf des Tierarztes müsste ein sehr angenehmer sein. Man kümmert sich um irgendwelche Haustiere. Aber gerade die Leute, die im Nutztierbereich arbeiten, leben in einem unglaublichen Stressverhältnis. Weil zum Beispiel dann sagt halt der Großbauer, naja, wenn du dich nicht da um meine Sachen kümmerst oder mir die Medikamente gibst, die ich haben möchte, dann verlierst du halt mich als Kunden. Und viele sind ökonomisch sehr abhängig, aber es geht noch viel weiter. Gerade auch staatliche Tierärzte bei Kontrollen werden massiv bedroht. Da ist die Mistgabel noch das harmloseste. Es gab in den letzten Jahren mehrere Strafverfahren wegen versuchten Totschlags, schwerer Körperverletzung, wo Landwirte Tierärzte wirklich angegriffen haben. Oder der bekannte Fall ist schon ein bisschen länger her, wo einer im Schlachthof nicht parieren wollte. Und dann kam er halt mal in die Kühlkammer, eine halbe Stunde oder so.
Dennoch stehen natürlich auch Landwirte massiv unter Druck. Viele kleine Landwirtschaftsbetriebe mussten in den vergangenen Jahrzehnten schließen. Und sie wurden immer mehr an die Großen verkauft. Auch kleine Schlachtbetriebe kämpfen ums Überleben. Wo liegt der Fehler im System?
Ja, wir sprechen ja hier von Zehntausenden Tierbetrieben, die jedes Jahr aufhören in Deutschland. Und das, finde ich, ist von der Politik sehr scheinheilig. Weil man sagt so, ja, Agrarwende und so weiter. Und die Agrarwende findet hauptsächlich bei den Kleinen statt. Und man will die halt bewusst über die Klippe drängen. Und da wäre es ehrlicher zu sagen, einfach einen vernünftigen Ausstieg aus der Tierhaltung als einen Ausstieg aus der kleinstrukturierten Tierhaltung zugunsten von Tönnies und Monsterbetrieben, Massentierhaltungen und Co.
Aber der Ausstieg aus der Tierhaltung, wo Sie sagen, das ist mein persönliches Ziel, halten Sie das wirklich für realistisch?
Das ist unumgänglich, weil einerseits geht es um die Tiere, andererseits geht es aber auch um uns, um unsere Kinder, um unsere Zukunft. Und die Tierhaltung ist einer der größten Beiträge zur globalen Erwärmung. Speziell die Kühe mit ihren Methan, was sie nun mal ausrülpsen den ganzen Tag. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, und das geht eigentlich nur, indem man da rauskommt, dann wird dieser Planet in den nächsten Jahrzehnten zu einem sehr unangenehmen werden, werden wir massive Probleme kriegen. Und wenn ich die Wahl habe zwischen ein bisschen weniger Geschmackserlebnis oder einem anderen Geschmackserlebnis, weil meine guten Fleischalternativen schmecken auch super, und dafür eine vernünftige Zukunft für uns alle, weil uns trifft es ja noch nicht am härtesten. Wir haben zwar Klimaprobleme, aber in anderen Ländern sterben die Leute oder sterben im Mittelmeer, weil sie zu uns flüchten müssen, weil man bei ihnen nicht mehr gut leben kann. Und das hängt an der Fleischindustrie.
Der Fleischkonsum liegt im vergangenen Jahr, lag er wohl bei 59,9 Kilo pro Jahr pro Kopf. Ist das für Sie eine positive Entwicklung?
Naja, der Fleischkonsum in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Das ist schon mal gut. Die Branche versucht es dann mit Exporten auszugleichen. Unser Schweinefleisch geht zu einem guten Teil inzwischen nach China. Aber es ist keine Ausrede für mich sozusagen, ich kann meine Ernährung ja, brauche die nicht umstellen, weil sonst geht ja eh alles in Export. Weltweit bewegen sich die Menschen. Ich bekomme auch sehr viel positive Nachrichten aus China zum Beispiel. Da machen sich die Leute auch Gedanken und die chinesische Regierung hat sogar ein Projekt, den Fleischkonsum in dem Land zu halbieren in den nächsten Jahrzehnt. Also da tut sich was.
Wie glaubhaft ist das?
Ach, ich halte die Chinesen, wenn die was machen, dann machen sie es wirklich. Egal ob mit Schweinehochhäusern momentan oder wenn jetzt zum Beispiel dieses Clean Meat kommt, das Fleisch aus der Petrischale, gezüchtet aufgrund von Rinder- oder Schweinezellen. Ich denke, China wird eines der ersten Länder sein, was das im großen Stil einführt und die Leute werden es konsumieren. Und damit wird man, da ist manchmal in Deutschland oder so, wo man sehr traditionalistisch rangeht, so nach Motto, haben wir schon immer gemacht, werden wir auch immer machen, da sind uns die Asiaten teilweise haushoch überlegen.
Heute Abend im Ersten in der Story läuft Tiertransporte gnadenlos, Viehhandel ohne Grenzen. Ganz häufig wird ja argumentiert, ja, wenn man hier die Betriebe zumacht, dann geht es ins Ausland und im Ausland ist es noch schlimmer. Was können Sie dazu sagen?
Ja, die Zustände in den Massentierhaltungen sind im EU-Ausland mehr oder weniger identisch. Oder auch eine Hähnchenmast in Saudi-Arabien könnte man von innen nicht von einer Hähnchenmast in Baden-Württemberg oder Bayern unterscheiden. Also da denkt man häufig, es ist überall schlimm. Es ist nicht schlimmer, es ist überall schlimm. Wo es natürlich brutaler ist, sind die Transporte, sind teilweise die Schlachtbetriebe, wie zum Beispiel im Libanon oder so. Aber da tue ich mir dann schwer, mit dem Finger auf dem Libanon zu zeigen, sondern würde eher sagen, es sind doch deutsche Unternehmen, die Tiere dorthin bringen. Und da ist unser Gesetz, kann nicht einfach an der Grenze aufhören und dann ist egal. Da sind einfach unsere Behörden gefragt. Und es ist ja so, dass Veterinärämter teilweise versucht haben, diese Transporte zu verbieten und zu blockieren, aber dann halt Richter gesagt haben, freie Fahrt für Rinder.
Ja, Sie haben das auch dokumentiert und bei den Tiertransporten heißt es dann häufig, die Tiere werden zu Zuchtzwecken ins Ausland befördert. Was passiert dann tatsächlich?
Ja, es gibt da sehr viele Dokumentenmanipulation. Da wird halt gesagt, es sind Zuchttiere. Dafür gelten andere Standards. Und in Wirklichkeit werden die dann halt irgendwo in Kopa in Slowenien auf ein großes Transportschiff geladen und nach Marokko oder in Libanon gefahren. Und am Ende überprüft natürlich keiner mehr, wo und wie grausam das Tier gestorben ist. Gerade die Zustände auf diesen riesigen Schiffen, das sind Schiffe mit zehntausenden Tieren teilweise. Das kann man sich nicht vorstellen. Da stehen die Schafe auf den Kadavern wochenlang unter Umständen.
Sie dokumentieren auf Ihrer Homepage, dass Sie im Juni durch Zufall an einem Tiertransport vorbeigekommen sind. Was war denn das für eine Situation?
Ja, einfach mal so eine Momentaufnahme aus unserer Arbeit. Man sieht einen Tiertransporter, man geht dahin, macht einfach mal ein Foto rein. Und was ich da drin halt gesehen habe, erstens mal überladen. Viel zu eng. Die Schweine eng an eng. Dann hinten ein Tier, was so voller Striemen war, voller blutiger Striemen, der ganze Körper damit bedeckt. Entweder, weil andere Tiere es gekratzt haben in der Panik oder weil jemand auf das Tier eingeschlagen hat. Das Tier war, glaube ich, tot, lag da drin. Und andere Tiere hatten halt abgebissene Ohren und Schwänze.
Gibt es denn einen tiergerechten Tiertransport?
Naja, ich denke mal, jeder, der ein Haustier hat, weiß, wie man ein Tier halbwegs gerecht transportieren kann. Und meine Freundin hat mit mir gestern eine Stunde diskutiert, was man macht, wenn ein Hund zum Beispiel in einen Unfall verwickelt würde. Was das bedeutet für den Hund im Geschirr oder in der Box. Und haben wir lang diskutiert, wie man das lösen könnte. Und da sind eigentlich zum Punkt gekommen, so eine Box bräuchte eigentlich Airbags für den Hund. Und auf der anderen Seite stopfen wir Nutztiere. Und also zum Beispiel für Hühner gelten andere Standards als für Rinder. Rinder müssen nach 8 Stunden zumindest entladen und versorgt werden. Hühner darf man im Prinzip 12 Stunden oder mehr karren. Wir haben Transporte von Wiesenhof über 15 Stunden innerhalb Deutschlands dokumentiert. Da muss man gar nicht über Libanon sprechen. Was hier passiert, ist schlimm genug.
Ja, heute Abend im Ersten, wie gesagt, die Story. Ab 23 Uhr, glaube ich, läuft das. Jetzt wird so häufig auch über die Versäumnisse bei Tierrechten gesprochen und es wird publik gemacht. Sie machen ihre Arbeit seit 8 Jahren. Dennoch beim Verbraucherverhalten verändert sich relativ wenig. Woran liegt das?
Naja, der innere Schweinehund. Es schmeckt. Man will es essen, man hat es schon immer gegessen. Man findet Ausreden, denkt, ach, es ist doch vom Metzger um die Ecke, es ist doch vom Bauern des Vertrauens, vielleicht auch Bio. Und so zimmert sich halt jeder seine Komfortzone zurecht und macht halt weiter. Dabei, wenn die Politik versagt, die Industrie ohnehin das macht, was sie will, dann ist der Verbraucher und die Verbraucherin ist das mächtigste Element. Und deswegen kann ich die Leute nur ermutigen, macht was, weil ihr könnt den Schalter umlegen bei jedem Einkauf, bei jedem Gastronomiebesuch und natürlich auch zu Hause. Und deswegen möglichst viel pflanzliche Ernährung. Das ist nicht nur gut für euch, das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern damit weiß man auch garantiert, dass kein Tier gelitten hat.
Naja, aber weiß man damit, dass man nicht dennoch auch Menschen ausbeutet? Stichwort Soja, Stichwort Avocados.
Also Menschen, die zum Beispiel vegan leben, wie ich es ja jetzt seit fast 30 Jahren mache, sind nicht nur bei Tieren sensibel, sondern man gewöhnt sich an, Ernährung anders zu betrachten, kritisch zu betrachten. Und natürlich haben wir auch Palmöl auf dem Schirm. Natürlich haben wir auch die Avocado auf dem Schirm. Die kommt bei mir zum Beispiel schon länger nicht mehr dran, wegen dem Wasserkonsum. Beim Soja kann ich die Leute beruhigen, dass Soja aus den Regenwäldern, das geht in die Tröge der Massentierhaltung und der Tierfutterindustrie. Also das geht sozusagen direkt ins Schnitzel. Mein Soja für meine Milch- und Joghurtprodukte, die ich konsumiere, kommt hauptsächlich aus Österreich und aus Rumänien.
Aber vielfach gibt es die Befürchtung, wenn die Zustände hier besser wären, und das würde natürlich dann auch einen höheren Preis verursachen, aber gleichzeitig auch eine Verlagerung ins Ausland. Womöglich kommt dann zu uns das Fleisch aus den USA noch mehr mit Hormonen behandelt und noch klimaschädlicher.
Naja, noch klimaschädlicher, also Fleisch ist allgemein ziemlich katastrophal, was die Klimabilanz angeht, aber da ist natürlich die Politik gefragt. Irgendwo ist die Verantwortung des Verbrauchers dann zu Ende. Natürlich kann jeder Verbraucher auf eine Packung schauen und wenn da Made in Brasil draufsteht, dann weg damit. Aber nur weil es um die Ecke ist, muss es nicht heißen, dass es gut ist. Die schlimmsten Zustände haben wir teilweise bei kleinen lokalen Landschlachtereien festgestellt. Das war teilweise, also was ich in Bad Iburg zum Beispiel in Niedersachsen gesehen habe, war mit Libanon locker vergleichbar. Und deswegen, die Politik muss solche Ware aussperren und muss schauen, dass man die Landwirtschaft hier auf die richtige Zielgerade bringt, weg aus der Ausbeutung.
Jetzt war Tönnies gerade groß im Gespräch, ist nicht nur der Marktführer beim konventionellen Fleisch, sondern auch Deutschlands größter Bio-Schlachtbetrieb. Genau. Welchen Unterschied macht denn Bio?
Also da kann man fast Tönnies zitieren. Da wurde nämlich mal gesagt, Bio ist keine Frage der Schlachtung, sondern eine Frage der Haltung. Ich sehe das immer wieder bei unseren Undercover-Recherchen, dass die Biotiere stehen in der gleichen Reihe wie die konventionellen Tiere und die einen haben halt noch das Ringelschwänzchen dran bei Schweinen oder die Hörner bei Rindern, aber werden genauso grausam getötet. Der rumänische ausgebeutete Arbeiter guckt doch jetzt nicht auf den kleinen Schriftzug auf der Ohrmarke und denkt, oh, da kommt ein Biotier, da packe ich den Elektroschocker jetzt weg. Also da haben die Bioverbände auch massiv Mist gebaut. Die haben sich nie Gedanken drüber gemacht, was nach dem Stall passiert.
Tönnies musste 2008 80.000 Euro Bußgeld zahlen, weil Mitarbeiter überwacht wurden. Teilweise hingen da Kameras in den Umkleidekabinen. Jetzt wird darüber diskutiert, es soll mehr Kontrollen geben und es sollen auch Kameras bei der Schlachtung installiert werden. Ist das sinnvoll?
Das ist nur sinnvoll, wenn die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Kameras zum Beispiel bei Organisationen wie uns liegen würden, die auch wirklich was machen. Wenn das bei den Veterinärämtern liegt, wo die Leute schon nicht handeln und wegschauen, wenn sie direkt daneben stehen, was nützt dann die Videoüberwachung? Videoüberwachung. Und diese Videoüberwachung, die jetzt geplant ist, die soll ja in den Händen der Schlachthöfe liegen. Und ich denke, dann habe ich den Verdacht, dass es eher daran liegt, dass man verhindern will, dass sich Tierschützer nachts einschleichen und versteckte Kameras installieren. Im Schlachthof Tauberbischofsheim war es sogar so, die hatten Videoüberwachung, aber offensichtlich hat da keiner reingeschaut, sonst wäre der Schlachthof nicht erst geschlossen worden, nachdem die Videoüberwachung von unserer Seite da eingesetzt wurde.
Sie haben aus einem Tierlabor in Tübingen, wo Versuche an Affen durchgeführt wurden, Bilder veröffentlicht, die schockierten. 2014 war das. Und das führte dann auch dazu, dass der Hirnforscher, der diese Versuche gemacht hat, in diesem Jahr Deutschland verlassen hat und nach China gegangen ist. War das das, was Sie erreichen wollten?
Das war sicher nicht das Ziel, weil uns geht es auch eigentlich nicht um diesen einen Hirnforscher. Uns geht es um das System Tierversuch, um die massiven Missstände, die da herrschen und auch der Fehlgedanke, dass man überhaupt an Tieren diese Erkenntnisse bekommen kann, die man sich da erhofft. Und dass der jetzt natürlich nach China geht, ist, ich denke mal, die letzte Bankrotterklärung dieses Herrn, weil warum geht er denn in einem Land, wo es kein Tierschutzgesetz gibt und wo auch jegliche investigative journalistische Möglichkeit ausgeschlossen ist und mit Gefängnisstrafe bestraft wird.
Wobei nach den Untersuchungen das Fazit war, ob es Verstöße gegen das Tierrecht gab in Tübingen, ist bis heute unklar.
Naja, Verstöße gab es auf jeden Fall. Die Frage war nur, sind die strafrechtlich belangbar? Weil es ist klar, dass die zum Beispiel die Studien schrieben vor, dass die Tiere freiwillig kooperieren sollen bei den Versuchen, was ja an sich schon hanebüchen ist. Aber wenn man dann natürlich Tiere mit Gewalt dazu zwingt und das wurde dokumentiert oder ein Tier betäubt und dann in so einen Stuhl reinsetzt, wo es sich dann droht zu erhängen.
Sie bekommen, glaube ich, auch tagelang kein Wasser und dadurch sollen sie dann willig gemacht werden.
Ja, die Tiere wurden mit Flüssigkeitsentzug gefügig gemacht und das ist halt alles ein Verstoß gegen die Vorschriften für diese Versuche. Und der Fall von der Stella, die ja halbseitig gelähmt war nach einem Schlaganfall, verursacht durch schlechte wissenschaftliche Arbeit, was da wirklich ständig war, das ist nicht strafrechtlich relevant, aber es ist trotzdem falsch und es ist auch rechtswidrig, aber das Problem unseres Rechtsstaates ist, dass die Tiere einfach keinen guten Schutz haben. Selbst wenn sowas passiert, passiert halt nichts. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Typ und seine Leute werden ganz anders behandelt als der Schlachthofarbeiter. Der Schlachthofarbeiter in Tauberbischofsheim, der rumänische, der wird verfolgt. Aber er sitzt halt in seinem Elfenbeinturm der Forschung und kommt halt straffrei davon, weil auch das System sich selber schützen kann.
Und es gab dann auch Kritik an Ihrem Beitrag, der sei sehr reißerisch gewesen, mit Musik unterlegt. Was sagen Sie dazu?
Also in unserem Beitrag war, glaube ich, nur in den ersten 3 Sekunden Musik und auch sehr wenig. Das sind aber übliche Killerphrasen, die halt so kommen. Man will uns irgendwie diskreditieren, also sucht man irgendwas. Also die Bilder waren zum Beispiel nicht verändert, nicht irgendwie dunkler oder düsterer gemacht, wie häufig gesagt wurde. Da war es düster. Und ich finde mal, wenn man einen Affen sieht, der so ein Implantat im Kopf hat und versucht, sich dieses Implantat aus dem Kopf zu reißen, da ändert auch Musik nicht mehr viel dran. Die Leute finden das schockierend, speziell wenn das Labor behauptet, dass die Tiere das gar nicht merken, wenn sie so ein Implantat drin haben.
Und dennoch wird ja auch gesagt, wir brauchen Grundlagenforschung und Folge des Beitrags waren dann Drohungen und Einschüchterungen gegenüber Forschenden. Inwieweit behindert so etwas eine sachliche Auseinandersetzung?
Ja, zu den Drohungen muss man sagen, natürlich gibt es immer wieder Ausgeflippte, die sich nicht im Griff haben, gerade speziell in den sozialen Medien, erleben wir jetzt vielleicht auch gerade wieder. Aber die einzige Person, die rechtskräftig verurteilt wurde, war ein Vorstandsmitglied des Max-Planck-Institutes, was einen Überfall von Tierschützern auf sich selber vorgetäuscht hat. Die ist wegen Vortäuschung einer Straftat verurteilt worden. Alles andere ist veräppt. Damit will ich nicht sagen, dass es okay ist, irgendjemand zu beschimpfen. Macht das nicht, auch wenn die Emotionen überkochen. Aber dabei versucht die Tierversuchsbranche von der eigentlichen Debatte abzulenken. Wir wollen reden, wie geht es diesen Affen, wie geht es den Mäusen, den Hunden, all diesen Tieren in den Labors. Und dann wird halt gesagt, die Tierschützer sind so radikal. Die Tierschützer sind gar nicht so radikal. Die Menschen sind einfach nur am Ausrasten, weil sie etwas sehen, was sie kaum aushalten können. Und dann mit dem Finger auf die Menschen zu zeigen, weil die Leute wütend werden, wenn sie sowas sehen und sich belogen und hintergangen fühlen, ist irgendwie ungerecht.
Und was es doch bräuchte, wäre dann eine sachliche Diskussion, wie Alternativen aussehen können.
Exakt.
Stoßen Sie so eine Diskussion auch an?
Das läuft ja. Im Prinzip das Thema Tierversuche galt ja als Lost Topic, sage ich immer. Also so, kennt man, ist schlimm, kann man nichts machen. Seit wir einen Skandal in Tierlaboren nach dem anderen aufdecken, also mir hat Max-Planck-Institut in Tübingen, jetzt LPT bei Hamburg, ist eine Riesendebatte, auch in der Forschungscommunity da. Und das ist der Kern unserer Arbeit. Da wollen wir hin. Weil Forschung muss immer reflektieren, hinterfragen, diskutieren und darf nicht sozusagen von der Gesellschaft entkoppelt sein. Und das ist im vollen Gang. Das Geld muss in die Alternativen fließen und nicht in falsche Systeme von gestern.
Wollen wir gleich auch drauf schauen. Viele SWR1-Hörerinnen und Hörer melden sich auch. Landwirte, Landwirtin Lisa zum Beispiel hat geschrieben und sagt, sie liebt ihre Tiere und sie liebt ihren Beruf, aber sie macht sich dennoch Sorgen, wenn sie ihre Argumentation hört, was aus ihnen werden soll. Was raten Sie den Landwirten? Wie wollen Sie mit den Landwirten Lösungen finden?
Ja, ich habe viel Dialog mit Landwirten. Wenn man mit denen am Tisch zusammensitzt, ist es normalerweise auch ein ganz gutes Gespräch. In Social Media ist dann natürlich immer alles auf Eskalation getrimmt. Und die Meinung von mir als Tierrechtler finden die manchmal ehrlicher als die klassischen Tierschützer. Weil wenn ich jetzt mal sehe, der klassische Tierschützer sagt dem Hühnerhalter, naja, die Käfighaltung, die ist schlecht, die muss weg. Du brauchst einen ausgestalteten Käfig, der Bauer baut den um. Ah, der ausgestaltete Käfig ist schlecht, du brauchst eine Bodenhaltung, der Bauer baut um. Ah nee, Freilandhaltung, der Bauer baut um. Da würde ich auch wahnsinnig werden. Ich sage den Landwirten ganz ehrlich, ihr habt die Wahl. Entweder ihr werdet im Prinzip von der Industrie und der Politik zerschlissen dazwischen und irgendwann könnt ihr halt nicht mehr und hört auf oder überlegt euch Wege daraus. Und das heißt Querdenken. Das wird nicht das Weiter-so sein. Das werden nicht die 20 Kühe sein. Das heißt unter Umständen, dass man halt in Tourismus geht, dass man in Landschaftspflege geht, dass man unter Umständen Pilze züchtet, woran man nie gedacht hat. Aber man muss raus, weil das, was den Landwirten momentan angetan wird von der Politik, das würde ich nicht aushalten.
Aber genau wie Lisa argumentiert, die sagt, ich liebe meinen Beruf. Ich möchte gerne in meinem Beruf arbeiten. Sie bieten also keine Perspektive für den Beruf des Landwirts.
Die Perspektive für die Tierausbeutung ist aus meiner Sicht als Tierrechtler natürlich nicht da. Weil ehrlich gesagt ist es auch eine bisschen komische Liebe, wenn ich sage, ich liebe jemanden und dann schicke ich ihn nach ein paar Monaten in den Tod und mache Geld aus dem, dann ist das, mag sein, dass die Frau das so sieht, aber einfach mal reflektieren, muss ich so hart sagen. Aber die Ausbeutung von Tieren ist aus ökologischen Gründen, aus ökonomischen Gründen und aus Gründen des Tierschutzes nicht mehr zu rechtfertigen. Die ethische Diskussion entwickelt sich weiter und es war immer so in Deutschland und weltweit, es gibt Strukturwandel und es gibt Strukturwandel aus ökonomischen Zwängen und aus ethischen Zwängen. Und wir kommen halt jetzt zu dem Punkt, wo wir sagen, es ist nicht mehr gerechtfertigt, eine Kuh dauernd zu schwängern, um Milch zu kriegen und die Kälber in den Tod zu schicken und dann das Tier, wenn es fertig ist, weil es nicht mehr genug Milch gibt, auch in den Tod zu schicken.
Und bei diesem Strukturwandel sind jetzt härtere Strafen gefordert. Es gibt die Forderung nach Überwachungskameras. Welche Möglichkeiten gibt es noch, wenn Sie an die großen Betriebe denken?
Also das Beste wäre natürlich erstmal nicht mit Zwang, sondern dass die Leute jetzt nachdenken, jetzt reflektieren und versuchen, einen Ausweg zu finden. Aber dazwischen ist es natürlich wichtig, die schlimmsten Sachen zu stoppen. Und da ist es zum Beispiel gut, wenn der Staat endlich mal seine Möglichkeiten ausreizen würde. Die Tierschützer sollten keine Betriebe überwachen, der Staat sollte Betriebe überwachen. Und warum nicht die Höchststrafe für Tierquälerei auf 10 Jahre erhöhen? Dann ist es viel attraktiver, dass ein Richter auch mal sagt, okay, der geht ein Jahr in den Bau für das, dass er einer Kuh den Schwanz gebrochen hat beim Treiben.
Nicht nur die Tiere werden ausgebeutet, auch die Menschen. Wie kann ein Umgang mit den Menschen sich verändern?
Tierausbeutung und Menschenausbeutung gehen Hand in Hand. Und deswegen sehe ich mich als Tierrechtler auch als Menschenschützer und Menschenrechtler. Und wenn wir das Leid der Tiere verändern, minimieren oder ausschalten, schaffen wir es auch zum Beispiel, diese Arbeitssklaverei in Griff zu bekommen, zumindest in der Tierausbeutung. Ich sehe immer wieder, dass Unternehmen, die Menschen schlecht behandeln, dann natürlich auch Tiere schlecht behandeln. Es ist ja auch eine Eskalation. Klar, wenn ich mies bezahlt werde, ausgebeutet werde, Angst habe, dann schlage ich natürlich nach unten und tut im Prinzip den Frust am Tier auslassen. Und wenn man für Menschen kämpft, kämpft man auch für Tiere.
Es gibt häufig die Flucht in den Alkohol. Haben Sie da einen Lösungsansatz?
Naja, an sich wäre es natürlich gut, wenn die Leute Leute nicht so schreckliche Sachen sehen würden, dass sie sich besaufen müssen, um es auszuhalten. Aber jetzt denken wir mal, einen ganz pragmatischen Ansatz ist jetzt natürlich nicht das Ende der Geschichte, aber wenn man einen Alkotest bei einem Schlachthof in der Früh macht und wer halt Promille hat, der darf halt nicht ans Bolzenschussgerät, das würde dafür sorgen, dass nicht so oft daneben geschossen wird.
Wie halten Sie das aus, der ja permanent solche Bilder sieht, die auch sehr erschreckend sind und mit einem selbst was machen können?
Also ich habe in den letzten paar Tagen sicher mehr Grauen gesehen als manche Leute in ihrem ganzen Leben und ich muss das ganz klar trennen von meiner Freizeit. Ich gehe dann schnell Pilze suchen oder nach Fossilien buddeln oder betäubt mich mit ein bisschen Science Fiction oder sonst was, weil man muss den Ausgleich finden. Viele meiner Kollegen und Kolleginnen in der Vergangenheit sind auf der Strecke geblieben, weil sie es nicht mehr gepackt haben. Eine züchtet jetzt Karotten irgendwo in Irland, vielleicht hört sie das ja. Grüße an dich, Nicola. Ich beneide dich schon manchmal ein bisschen.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Danke.
Eins gehört.